Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei uns im Spaßzone-Podcast. Ich bin der Tim und ich begrüße ganz herzlich meinen Podcast- und Warzone-Kollegen Johannes. Grüß dich.
Moin, ich bin Johannes und auch ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Tim, wie geht's dir?
Mir geht's soweit ganz gut. Arbeitstag ist hinter mir und ich freue mich sehr, dass wir heute uns über eine neue Waffe, die letzte Woche in Warzone implementiert wurde, unterhalten können und auch schon so ein, zwei Dinge, die wahrscheinlich im kommenden Season-Update passieren werden, unterhalten können. Und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf, auf der einen Seite, was du dazu zu sagen hast, weil wir haben uns jetzt noch nicht so viel drüber unterhalten. Und ich würde sagen, fangen wir an. Magst du so ein bisschen was erzählen zu der neuen Waffe, die ins Spiel gekommen ist?
Genau. Letzte Woche, Donnerstag, ist sie relativ spontan, sage ich mal, erschienen. Und zwar geht es um die Zykov-Pistole. Die war schon eigentlich länger in den Spieldateien, wurde auch hier und da immer mal angekündigt. Es gab auch schon ein geleaktes Video von der Pistole. Und auf diesem Video hat man schon die Besonderheit von der Pistole gesehen. Und zwar ist das Besondere an der Zykov-Pistole, sie hat 80 Schuss und ist als erste Sekundärwaffe in der Warzone-Welt vollautomatisch.
Krass. Das ist, wenn man das allein nur so hört, also wir kennen die Waffe jetzt, aber als wir das Video wirklich damals gesehen haben, haben wir schon gedacht, okay, das ist irgendwie ein bisschen unreal, muss man ja an dieser Stelle einfach mal so sagen. Ich meine, 80 Schuss und wir wissen ja, oder auch ihr da draußen wisst, wenn ihr Warzone spielt, Pistolen kann man in der Regel Akimbo spielen, also zwei Pistolen halten und damit eben in die Gunfights gehen. Und das hatten wir ja bereits auch in der letzten Episode angesprochen, als wir über die Diamatis gesprochen haben, dass mit den Akimbos ziemlich overpowered war, bevor sie genervt worden sind. Und jetzt ist die Zykov-Pistole eben am Start. Und da haben wir Ähnliches gesehen jetzt schon. Und das hat einiges in dem Spiel erstmal verändert, beziehungsweise was heißt verändert? Es wurde von jetzt auf gleich eine neue Meta geboren. Was sagst du grundsätzlich dazu, dass diese Waffe einfach so still und heimlich reingekommen ist, aber auch dazu, wie deine eigenen Erfahrungen jetzt damit waren in den letzten Tagen?
Ja, also es kam halt relativ unangekündigt. Ich war auch extrem überrascht. Ich hatte das nur über einen Stream gehört. Die neue Pistole ist jetzt drin. Und ich war halt eben so überrascht, weil es war immer wieder ein Hin und Her. Es ist nämlich nicht die einzige Waffe, die jetzt in den Spieldateien schon drin war, aber noch nicht spielbar ist. Immer wieder wurde es angekündigt, jetzt kommt es da, dann kommt es da. Halt angekündigt, auch nicht von offizieller Seite. Aber deswegen war ich extrem überrascht. Und ich war halt auch überrascht, wie schnell das ging, dass man in die Lobbys geht und eigentlich überall nur noch die Zykov Akimbo sieht. Sowas spricht sich dann gerade hier, wo die Leute eigentlich immer ein großes Interesse direkt haben, immer die besten Waffen zu spielen, extrem schnell. Und auch in den ersten Lobbys schon direkt am Donnerstag hat man überall gemerkt, okay, die Leute wollen jetzt erstmal die Waffe freispielen und auch direkt leveln. Und als sie dann neu im Spiel war, hatte ich dauerhaft Kontakt mit der Zykov. Wie sah es bei dir aus? Hatten deine Gegner auch alle die Zykov in der Hand?
Ja, also definitiv hatten die das. Uns ist es ja schon im Multiplayer am Donnerstag direkt aufgefallen, als wir die Waffe dann also auf einer Seite freigespielt hat. Also für alle, die es nicht wissen, das können wir an der Stelle noch mal sagen oder die es nicht mitbekommen haben bisher. Man muss sich die Waffe freispielen und dafür muss man in 5 Spielen jeweils 4 Abschüsse mit einer Pistole machen. Und danach kann man die Waffe halt ganz normal hochleveln. Bis Level 40 geht's bei der Zykov-Pistole. Und das haben wir gemacht dann direkt am Donnerstag. Es ging tatsächlich sehr, sehr schnell. Haben natürlich auch einen Double-XP-Token in dem Fall verwendet, sodass das noch mal ein bisschen schneller geht. Wir waren, glaube ich, in einer Stunde, korrigiere mich, in einer Stunde, anderthalb Stunden waren wir durch. Und es hat sich dann am Ende tatsächlich, wie es sich schon im Multiplayer abgezeichnet hat, alle haben diese Waffe gelevelt, alle haben sie gespielt. Dann am Ende auch, als wir dann nochmal gemeinsam gezockt haben und auch in den letzten Tagen war diese Pistole letztendlich in jeder Runde dabei. Bei den Werten, beziehungsweise bei der schnellen ja, Time to Kill, also wenn man die Schüsse trifft, bis jemand stirbt, statistisch gesehen hat sie eben die schnellste im ganzen Spiel, wenn ich mich recht entsinne, Johannes, bin ich da falsch?
Nein, du liegst da komplett richtig. Wir stützen uns dabei auf die Tests von True Game Data. Der hat da auch, könnt ihr auf der Website von True Game Data gucken. Der hat da auch eine Tabelle hingemacht, wo man deutlich sieht, dass auf 12 Meter die Time to Kill von der Seikov halb so schnell, also die droppt halt doppelt so schnell so gesehen, wie die FFAR auf Close Range, was wirklich extrem schnell ist. Was dann auch im Umkehrschluss bedeutet, man hat, wenn jemand bei Totenstille ankommt, keine Zeit mehr wirklich zu reagieren.
Das Lustige ist an der ganzen Sache, wir haben uns ja mehr oder weniger auch in der letzten Episode über die Time to Kill in der FFIR aufgeregt oder zumindest uns kritisch dahingehend geäußert, sodass man eigentlich nicht dachte, dass die nächste Waffen, die ins Spiel kommen, noch eine schnellere Time to Kill haben. Und tatsächlich war es dann aber so, und dementsprechend hoch war auch relativ schnell dann die Kritik im Netz oder innerhalb der Community und innerhalb der Szene zu dieser Waffe. Und das hat uns, glaube ich, alle so ein bisschen überrascht, dass sie wirklich so übertrieben krass ist und so, dass man quasi so schnell umfällt. Also du hast es wahrscheinlich auch erfahren dürfen, wenn du den Gegner siehst, wenn dich die zwei Laser anleuchten, mit der man sie ja in der Regel spielt, dann ist man eigentlich schneller tot, als man in irgendeiner Art und Weise irgendwas machen kann. Und das ist jetzt, glaube ich, nicht so das, wo es langfristig hingehen sollte, weil da kommen wir schon auf Multiplayer-ähnliche Verhältnisse aus meiner Sicht. Und man muss tatsächlich dazu sagen, kurz bevor wir jetzt hier angefangen haben, diese Podcast-Folge aufzunehmen, ist tatsächlich auch schon direkt ein Nerf umgesetzt worden. Der war auch bereits angekündigt letzte Woche, relativ schnell, nachdem die Waffe veröffentlicht wurde. Und da ist jetzt einiges passiert. Aber bevor wir dazu kommen, wollen wir vielleicht noch einmal kurz grundsätzlich über die Waffe sprechen. Wie hast du sie eingebaut in dein Loadout? Hast du Geist gespielt als Perk oder hast du andere Optionen gewählt?
Genau, das ist ja das Tückische, da es so eine Sekundärwaffe ist, haben ganz viele Spieler das direkt ausgenutzt, um in ihrem ersten Loadout direkt Geist zu ziehen. Das heißt, sie sind oft Drohnen nicht mehr erkennbar. Aber ich habe es tatsächlich in den meisten Fällen genutzt, um Restock, beziehungsweise auf Deutsch Auffüllen zu spielen. Das heißt, dass irgendwie alle 45 Sekunden deine Sekundär- und Primärgranaten nachgeladen werden, weil das hat mir in den meisten Fällen den größeren Vorteil gegeben, wenn man einfach immer Betäubungsgranaten dabei hat. Und so hat es halt einfach immer meine Sekundärwaffe in den Overkill-Loadouts ausgetauscht. In den meisten Fällen halt die FFAR oder in den Klassen, wo ich eine MAC-10 hatte, habe ich dann die Seikov anstelle der MAC-10 gespielt. Wie sah das bei dir aus? Wie haben sich deine Loadouts verändert durch die Seikov Akimbo?
Ähnlich letztendlich wie bei dir. Also ich habe am Anfang ziemlich häufig FFAR und Seikov zusammengespielt, weil ich erstmal die FFAR sehr, sehr feier. Und die kann man ja durchaus auch auf längere Ranges spielen, in Kombination natürlich auch mit Close Range. Da ist sie ja in beiden Fällen, wenn man trifft bei dem Recoil, die Waffe hat, dann doch immer noch sehr, sehr gut. Und darüber hinaus habe ich tatsächlich am meisten mit M16 und Seikov gespielt. M16 hatte ich ja schon gesagt, das ist eine meiner Lieblingswaffen. Und da habe ich auch dann die FFAR durch die Seikov ersetzt. Und auch, wo ich MAC-10 noch drin hatte im Loadout, habe ich das ebenfalls ersetzt. Und sonst, wo ich die M19 gespielt habe, die M19-Pistole in meinen Geistklassen, habe ich auch erstmal die Seikov reingemacht. Was jetzt durchaus nochmal zu überprüfen ist, weil, wie ich gerade schon angekündigt habe, ist ja ein Nerf gekommen, also eine Anpassung der Daten im Spiel, um es mal zu übersetzen. Also die Waffe wurde übersetzt schlechter gemacht jetzt. Erstmal grundsätzlich dazu, wie kann es eigentlich sein, dass die Waffe reinkommt ins Spiel, so krasse Werte hat, und aber 5 Tage später wird sie schon wieder angepasst? Wäre es nicht grundsätzlich sinnvoller gewesen? Ich meine, die Entwickler kennen ja die Daten dieser Waffe, die am Ende auf dem Spielfeld, sage ich jetzt mal, übertragen werden. Warum bringt man nicht gleich die genervten Statistiken ins Spiel und wartet dafür jetzt 5 Tage und hat dann eher am Wochenende eine ja, unzufriedene Community gehabt? Was meinst du?
Tja, da gibt es mehrere Theorien. Also die erste wäre, da ja diese Pistole relativ spontan im Spiel kam. Also es gab keine großen Ankündigungen über die gängigen offiziellen Kanäle. Da gab es die Theorie, dass es auch möglich ist, dass es gar nicht geplant war, die Pistole okay. da schon rauszubringen letzte Woche, sondern dass die eventuell auch erst hätte später kommen sollen. Und dann einfach aus, sage ich mal, Bequemlichkeitsgründen oder einfach, damit sie nicht wieder etwas rauspatchen müssen, was eigentlich schon im Spiel ist. Beispiel der R1 Shadowhunter Bogen, der war auch ja schon früher zugänglich, den haben sie wieder rausgenommen.
Stimmt, ja.
Genau, und das halt, bevor die Waffe wirklich gebalanced war, sie jetzt einfach schon im Spiel drin war und sie halt nicht mehr rausgenommen wurde. Oder aber, dass sie, ich sag mal, einen übertrieben gesagt, einen Shitstorm vermeiden wollten, weil es gab jetzt schon ja mehrere Akimbo-Meters mit der Renetti oder manche werden sich noch an die 627 Akimbo erinnern, den Revolver mit Snake Shot. Das war auch eine grausame Zeit, dass sie das einfach nicht nochmal wiederholen wollten, weil ich glaube, die Spielerzahlen sind da ziemlich doll gefallen sogar in der Zeit, weil wenig Leute Lust hatten, von Sekundärwaffen geholt zu werden, dass sie da halt relativ schnell für ein Balancing sorgen wollten, weil die Entwickler gesehen haben, dass da ein stärkeres Problem bei ist. Das wären meine Vermutungen. Was die wirklichen konkreten Gründe sind, werden wir, glaube ich, nicht erfahren.
Das stimmt.
Weil so transparent sind die Entwickler dann meistens nicht. Wobei man sagen muss, die Transparenz ist inzwischen schon besser geworden. Beispiel ist, Raven Software hat ein Trello-Board, wo alles, woran die arbeiten, sichtbar ist. Da haben wir dann auch schon direkt von dem Nerf erfahren. Also in Richtung Transparenz sieht es auf jeden Fall schon bisschen besser aus, sage ich mal, als am Anfang von Warzone.
Da würde ich dir auch zu 100% zustimmen, wenn man so, der vor allen Dingen auf Twitter geht das ja immer sehr, sehr schnell rum, wenn da auf dem Trello-Board irgendwas passiert, das kann von Stim-Glitches sein, das kann bis hin zu dem Unsichtbarkeits-Glitch sein, aber eben jetzt auch zu dem Zykov-Glitch, der bereits dann ja letzte Woche relativ schnell dann, ja, sag ich mal, bekannt gemacht wurde, dass da auf jeden Fall was passiert. Und es ist jetzt tatsächlich passiert, dass es am Ende dann so schnell geht. Also ich persönlich hätte gedacht, okay, die warten auf jeden Fall bis zum Season-Update, dass sie es jetzt vorher schon gemacht haben. Wundert mich ein bisschen. Aber auf der anderen Seite hört man vielleicht auch raus, dass ich auch ein bisschen froh bin, weil insgesamt ist es so, diese Waffe ist einfach noch unrealistischer, als das Spiel an vielen Stellen halt ist. Klar, es ist am Ende halt ein Computerspiel oder ein PlayStation-Spiel, wenn man es mal so einfach sagen möchte. Und das hat erstmal mit Realität nicht so viel zu tun. Aber es kann aus meiner Sicht einfach nicht sein, dass eine Pistole ins Spiel kommt und auf einmal ist die Pistole stärker als jede andere Waffe. Und da haben sie jetzt ein bisschen was gemacht. Wollen wir da mal kurz drüber sprechen, was sie wie wo angepasst haben. Vielleicht fangen wir beim Schaden mal an. Was hat sich da verändert?
Und zwar, wenn man die Zykov so spielt, wie sie jetzt alle spielen, eben mit Akimbo und dem 80-Schuss-Magazin, wurde der Schaden bei 25% ungefähr reduziert.
Das
heißt, die Time to Kill geht halt wieder hoch, also ein Viertel Schaden einfach mal weg. Wobei man sagen muss, rein rechnerisch wäre die Time to Kill auf ganz, ganz Close Range immer noch rechnerisch geringer als von der FFAR auf die Distanz. Sagen wir jetzt, sprechen wir von um die 12 Meter. Aber das setzt ja voraus, dass auch alle Kugeln getroffen werden. Dementsprechend wurde die Pistole auch noch ein bisschen weiter genervt.
Genau, da hat man nämlich auch die. Ja, wenn man aus der Hüfte schießt, was man ja quasi bei einer Akimbo dauerhaft tut, man kann nicht rein aimen, also ins Visier gehen, da hat man ja ein gewisses, sag ich mal, da verteilen sich die Schüsse konkreter in einem gewissen Feld, als dass, wenn man reinzoomt, dann geht es auf einen konkreten Punkt in der Regel, wenn man das Aim kontrolliert. Das hat man bei, wenn man aus der Hüfte schießt, jetzt nicht unbedingt so unter Kontrolle. Und da haben sie eben auch noch mal, eine Variabilität reingebracht, sodass es noch mal einen viel größeren Radius gibt, wo die Schüsse eben hingehen, was am Ende natürlich dazu führt, dass sie auf Range, also je höher man oder je weiter man weg ist von der zu treffenden Person, desto schwieriger wird es am Ende auch, wirklich alle Schüsse zu treffen. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, den du gerade angesprochen hast. Die Time to Kill ist wirklich ja so krass ausgerechnet, dass sie wirklich nur dann funktioniert, wenn man wirklich alle Schüsse trifft. Und das wird, glaube ich, jetzt deutlich schwieriger. Wobei man aber auch hier sagen muss, dass sich das nur auf den automatischen Lauf bezieht, der da, den man ja einsetzen kann, den du ja auch schon beschrieben hast, und in Kombination natürlich auf den Schadensverlust bei dem 80-Schuss-Magazin. Wie das bei den anderen dann sich verhält, also es gibt noch ein 20-Schuss-Magazin, glaube ich, und grundlegend sind 12 Schuss verbaut und natürlich auch noch andere Läufe, die man verwenden kann, da muss man dann eben Einzelschuss machen, wie sich da der Schaden verhält, beziehungsweise wie da die Schuss Weite nach außen weggeht, sage ich jetzt mal, das müssen wir natürlich noch mal beobachten. Aber es gab noch eine weitere Anpassung.
Genau. Zusätzlich jetzt zum Schaden und zum größeren Hipfire-Spread wurde auch das Bewegungstempo mit der Seikoff angepasst. Das ist nämlich bei der Akimbo-Variante noch mal 5% langsamer mit der Pistole. Und wenn man zusätzlich noch das 80-Schuss-Magazin nimmt, sind es nochmal 5%. Und ein weiterer Nerf, der bezieht sich aber nur darauf, wenn man die Waffe nicht akimbo, also einzeln spielt. Da ist einfach das ADS-Movement, die Geschwindigkeit wurde auch nochmal reduziert. Das heißt, wenn man die Waffe anvisiert hat, bewegt man sie aber nochmal 7% langsamer. Da muss man abwarten, ob das so eine große Auswirkung hat. Aber ich glaube, bei dem Bewegungstempo in Warzone klingt für mich 5% jetzt erstmal nicht so viel. Weil ich stelle mir einfach nur vor, klar, so ein Realismusvergleich hinkt immer. Aber so ein 80-Schuss-Magazin, gerade wenn man das im Spiel sieht, ist ja schon ziemlich schwer. Und dafür bewegt man sich ja auch noch extrem schnell. Deswegen mal gucken, ob die Nerfs ausreichen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass man ein bisschen mehr Balancing hat, was die Seikoff angeht. Aber das werden die nächsten Tage zeigen, das werden Tests zeigen. Und eventuell braucht die Waffe vielleicht einfach einen zweiten Nerf. Denn ich sag mal, wie die Erfahrung in der Vergangenheit gezeigt hat, haben sie es kaum geschafft, eine Waffe zu balancen nach dem ersten Nerf. Da war eigentlich fast immer noch ein zweiter, dritter, bei manchen Waffen sogar ein vierter nötig. Und da heißt es erstmal abwarten.
Genau, und also man muss natürlich dazu sagen, also ich persönlich finde, man hat schon gemerkt, wenn man mit dem 80er-Magazin unterwegs war, vor allen Dingen Akimbo, dass man schon langsamer war als beispielsweise mit einer gut ausgerüsteten MAC-10. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, mit einer FFAR und dem entsprechenden Schaft drauf war man schneller als mit Akimbo und 80er-Magazin. Das ist so meine Wahrnehmung gewesen. Zumindest hat es sich, als wir die dann das erste Mal dann so gespielt haben, schon so angefühlt, dass man eben etwas behäbiger ist. Und wenn man das mit der Diamatimeter vergleicht, die wir ja Anfang des Season 1 hatten, ist das ein krasser Unterschied gewesen. Aber dafür hat es natürlich auch Stand jetzt ziemlich viel gebracht, wenn man eben diese Waffe gespielt hat. Und das werden wir natürlich jetzt in Zukunft noch beobachten, ob dieser Nerf, wie Johannes gerade schon gesagt hat, ausgereicht hat. Es wurde auch noch eine Sache zusätzlich genervt, die jetzt nicht mit der Pistole zu tun hat. Das wollen wir natürlich auch noch ansprechen, weil wir in der letzten Episode auch gesagt haben, dass das nach wie vor im Spiel ist. Es geht um Sniper. Johannes, magst du das mal ausführen?
Genau, da gab es nämlich einen Glitch bzw. ein Problem. Und zwar, dass das Funkeln, wenn eine Sniper im Scope ist, bei bestimmten Visieren, wo es eigentlich angezeigt werden sollte, nicht angezeigt wurde. Einmal nochmal kurz zusammenfassen, warum das so problematisch ist. Genau dieses Funkeln vom Sniper-Fernrohr ist eigentlich der einzige Grund, wie man sich, beziehungsweise die einzige Möglichkeit, wie man sich gegen Sniper wehren kann. Da, klar, man sieht das Sniper-Funkeln, weiß, okay, da hinten snipet jemand auf mich, ich sollte mich besser verstecken. Das Problem ist nur, wenn man das nicht sieht, dann hat der Sniper eigentlich extrem viel Zeit, perfekt auf deinen Kopf zu zielen. Und dementsprechend macht es das Ganze extrem unfair. Aber jetzt mit dem aktuellsten Patch soll das zum Glück behoben sein, was dann auch wieder ein bisschen mehr in gutes Sniper-Balancing geführt hat. Denke ich. Ob es dann noch wirklich 100% funktioniert, ne?
Werden wir
sehen. Muss man auch wieder testen, weil die Patchnotes, ne? Stand, also ich glaube, das hatten wir schon mal bei ein paar Sachen. Das hieß, wurde gefixt, aber in bestimmten Situationen wurde es dann doch nicht gefixt. Da ist es auch erwarten, aber ich freue mich drauf, dass ich keine Kopfschüsse mehr bekomme, obwohl ich den Sniper nicht gesehen habe.
Da bin ich auf jeden Fall voll und ganz bei dir, dass das hoffentlich jetzt Geschichte ist. Wer weiß, was vielleicht wieder mit reingekommen ist, oder vor allen Dingen steht ja das große Update vor der Tür und wir alle wissen, dass wenn so ein großes Update kommt, dass das immer in irgendeiner Art und Weise auch zu Problemen führen kann. Ich will jetzt gleich den schwarzen Tag ausmalen, aber durchaus kann es ja sein, dass vor allen Dingen, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass vielleicht eine Map-Anpassung kommt, dass hier und da vielleicht noch irgendwelche neuen Sachen reinkommen, aber das werden wir sehen am Donnerstag, wenn es soweit ist. Zusätzlich sind auch am letzten Donnerstag, wo die neue Pistole reingekommen ist, übrigens auch noch zwei Sachen minimal angepasst worden, wovon eine Sache tatsächlich nicht ganz so gut in der Community angekommen ist, was ich so mitbekomme auf den Social-Media-Kanälen. Und zwar ist es, dass wenn man einen Teammate, einen Teamkollegen, mit dem man zusammen Warzone spielt, wieder reinkauft, das kann man ja durchaus machen, wenn der bereits tot ist und den Gulag nicht überlebt hat oder später dann nochmal gestorben ist, dann kann man ihn ja wieder reinkaufen. Und da ist es jetzt so, dass man nicht mehr ganz oben im Himmel spawnt, sondern so circa 70 bis 100 Meter über dem Einkaufswagen, sage ich mal, wo man die Person eingekauft hat. Und das hat eben dazu geführt, dass man so super sichtbar war für die Gegner, dass man relativ schnell dann wieder gestorben ist, was ich jetzt in den ersten Videos und so gesehen habe. Finde ich persönlich irgendwie nicht so nice. Also finde ich ein bisschen zu niedrig insgesamt. Ich finde, man muss auch nicht wirklich ganz oben spawnen. Aber das, was sie jetzt gemacht haben, finde ich schon ein bisschen übertrieben. Oder was sagst du?
Ja, das sehe ich definitiv genauso wie du. Ich meine, es passiert ja auch extrem oft, dass man mal in einer brenzligen Situation ist, aber noch schnell seinen Teammate wieder reinkaufen möchte. Was in den meisten Fällen dann jetzt eigentlich dazu führt, dass du stirbst und dein Teammate stirbt. Weil gerade wenn du so tief spawnst, dann musst du meist schon relativ früh den Fallschirm ziehen und hast kaum eine Chance zu reagieren.
Ja, stimmt.
Aber was ich halt auch extrem schade finde, es gab Situationen, wo man den Wiedereinkauf von dem Mate auch gut taktisch nutzen konnte. Zum einen, wenn er ein bisschen höher geflogen ist, konnte er ein bisschen die Aufklärungsdrohne spielen und schon mal irgendwelche Gegner, die er irgendwo sieht, markieren. Oder aber auch für so Aufträge konnte man das teilweise in Squads und Trios relativ gut nutzen.
Ja.
Dass einer einen Hubster-Auftrag annimmt und der andere, der jetzt dann gerade reingekauft wurde, direkt da 400 Meter entfernt landen kann. Und dementsprechend finde ich diese Änderung ein bisschen schade, weil es nimmt einem einfach ein bisschen Taktik aus dem Spiel und es sorgt auch in vielen Fällen dafür, dass man einfach schneller dann geholt wird oder die Wahrscheinlichkeit, dass man direkt geholt wird, definitiv höher ist, weil Gegner sehen ja dann, es gibt ja dann immer so eine Signalfackel, wenn einer wieder gekauft wurde. Und wenn Gegner die sehen, dann gucken sie eigentlich nur auf den Shop und dann spawnst du halt so nah unten, dass die Gegner dich direkt sehen können. Also ich hoffe, dass da nochmal eine Anpassung nach oben kommt, dass man wieder ein bisschen mehr Chancen hat.
Ich hoffe tatsächlich, dass da noch irgendwas gemacht wird, weil also am Ende muss man ganz ehrlich sagen, an sich haben sie das Spiel, wenn man mit mehreren spielt in einem Team, schwieriger gemacht in vielen Situationen. Also vor allen Dingen eben beim Rebuy, und das hat natürlich Einflüsse auf das gesamte Zusammenspiel insgesamt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das so lassen. Also, dass sie es niedriger machen, kann ich ja grundsätzlich folgendes nachvollziehen, um nicht ganz so viel Freiheiten für die Wiedergekauften zu haben. Aber ich hoffe, dass sie es nicht so niedrig lassen, wie sie es jetzt gemacht haben. Wir werden das sehen, wir werden es beobachten und wir werden auch definitiv bestimmt nochmal darüber sprechen. Genauso wie wir letzte Episode ebenfalls über die Zombies gesprochen haben, da hat sich jetzt auch einiges getan. Als ja, Ankündigung für das große Event, was glaube ich am Mittwochabend soll es ein Live-Event in Warzone geben, wo dann was mit den Zombies passiert, die jetzt seit Tagen, seit Wochen oder glaube sogar schon seit einem Monat auf der Map verteilt an unterschiedlichen Orten sind. Und da sind jetzt noch mal ein paar mehr Dinge hinzugekommen. Unter anderem kann man zu einem Zombie werden. Johannes, was ist deine Einschätzung dazu, zu dieser Entwicklung?
Also meine Einschätzung und was ich bisher so gesehen habe, ist, dass es gar nicht so viele Leute interessiert. Aber ich werde es gern für euch einmal erläutern, wie die Zombies reingekommen sind. Und zwar befinden sich jetzt an allen Stellen, beziehungsweise an den ersten Stellen in der Map, wo Zombies angespült wurden, also bei dem Schiff und wo sie dann weitergewandert sind, wie an Prison und an Hospital, befinden sich Strahlungszonen, in denen man relativ wenig Damage, also Schaden über die Zeit bekommt. Aber irgendwann stirbt man in diesen Zonen. Und für den Fall, dass noch ein anderer Teammate von dir am Leben ist und du aber in so einer Strahlungszone stirbst, dann kommst du wieder ins Spiel rein als Zombie. Und es sind genau dieselbe Zombie-Mechanik wie letztes Jahr bei dem großen Halloween-Event beziehungsweise beim Zombie-Modus. Man hat als Zombie einen aufgeladenen Sprung, man hat eine EMP und eine Gasgranate und kann halt Feinde nur über einen Nahkampfangriff ausschalten. Wir erinnern uns auch zurück, beim Zombie-Event gab es die Möglichkeit, auch als Zombie wieder lebendig zu werden. Ob das jetzt als Zombie im aktuellen Update möglich ist, habe ich noch nicht getestet und weiß es leider nicht. Aber generell meine Einschätzung dazu ist, es interessiert hier irgendwie nicht so viele Leute. Das sieht man auch gerade, wenn man im Spiel unterwegs ist und sich den Zombie-Counter mal anguckt. Da hatte ich noch keine Runde, wo der Counter höher als 2 oder 3 war. Und dann wahrscheinlich auch eher zum Ausprobieren. Also, so wie es vielleicht von den Entwicklern gedacht würde, dass auf einmal alle Spieler zu Zombies werden und dann da große Zombie-Horden unterwegs sind. Ich glaube, dazu kommt es nicht mehr.
Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie das ähnlich machen wollten wie beim Zombie-Event zu Halloween, wo man als Zombie quasi andere Zombies töten konnte und dann hat man doch eine Spritze bekommen und durfte wiederkommen. Oder war das nicht so?
Ich glaube, es war tatsächlich so, dass du normale Spieler
töten musst, genau,
okay, um diese Spritzen zu bekommen. Aber genau, du brauchtest 2 Spritzen und dann bist du wieder als normaler Spieler quasi respawned.
Ich könnte mir vorstellen, dass das ähnlich gedacht war, aber die Umsetzung ist halt nicht ganz so ideal gewesen, glaube ich. Aber das, also ganz ehrlich, Zombies tangieren mich, das hatten wir ja in der letzten Episode auch schon gesagt, tangieren mich überhaupt nicht. Meinetwegen können sie die zu 100% rausnehmen, können trotzdem irgendein Event machen. Das ist mir tatsächlich vollkommen egal. Stört tatsächlich zum Glück auch nicht so, aber es ist halt im Spiel. Und irgendwann, wenn die Zone kleiner wird, hat man tatsächlich Berührungspunkte irgendwie damit. Aber aus meiner Sicht hätten sie das auf die Art und Weise nicht umsetzen müssen. Haben sie am Ende aber gemacht. Am Ende muss man mit leben. Und ich bin gespannt, ob die Zombies nach dem großen Update dann am Donnerstag immer noch drin sind. Ich hoffe nicht. Und wenn ja, wenn sie noch drin sind, dann würde ich mir einen eigenen Modus dafür wünschen, tatsächlich, dass man punktuell sagen kann, ich möchte jetzt unbedingt was mit Zombies spielen oder eben nicht. Und dann sollen sie das so umsetzen. Das wäre mir persönlich ganz, ganz lieb. Und wie ich dich letztes Mal verstanden habe, würde ich das auch so sehen, dass du es genauso siehst?
Ich sehe das auf jeden Fall genauso. Also ich finde, das mit den Zombies ist alles eigentlich okay. Aber für mich gehört es in einen separaten Modus. Also ich fand das halt an dem Halloween-Event, fand ich das ganz cool. Es war mal ein bisschen Abwechslung. Aber das Schönste daran war, es war halt von den normalen Battle-Royale-Modi ein bisschen separiert. Und wenn man keine Lust auf Zombies hatte, hatte man auch nichts damit zu tun.
Ja.
Und jetzt wird einem das ein bisschen aufgezwungen. Weil es sind ja auch nicht nur die Zombies selber, die ein bisschen nerven, sondern auch die Geräusche, wenn man zum Beispiel in der Nähe von Zombies ist. Weil dann immer dieser Event-Sound kommt, was ein bisschen laut ist. Da wurde jetzt auch schon mehreren Patches angekündigt, dass sie das ein bisschen reduzieren wollten. Aber das sind eher die Dinge, die mich stören, als die Zombies selber. Plus, was aber sehr wahrscheinlich ist, weil das sind ja jetzt Teaser auf das Update, dass diese Strahlungszonen wieder verschwinden, weil ich hatte es tatsächlich schon in ein, zwei Runden, dass die Endzone genau auf so einer Strahlungszone ist.
Oh Mann.
Und das ist dann ärgerlich, wenn du im Endgame verlierst, nur weil du durchgehend Damage bekommst und kein Selbstwiederbelebungskit hast oder einfach der Gegner einen Tick mehr hat. Das ist dann ärgerlich, aber ich denke mal, das wird nicht mehr so lange ein Problem sein, hoffentlich.
Wo wir gerade beim Ausblick auf das Event so ein bisschen sind, es wurden ja noch ein paar andere Sachen angekündigt, die kommen sollen. Zwei wurden explizit genannt, die ab Donnerstag dann wahrscheinlich eintreten werden. Wir hatten es schon angeteasert in der letzten Episode, haben wir auch drüber gesprochen. Fangen wir mit dem Rose-Skin an, den du ja sehr, sehr intensiv spielst, ich eher weniger. Aber ich kann es natürlich auch verstehen, dass er nach wie vor viel gespielt wird und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil er ist ja im Spiel, warum soll man ihn also nicht spielen? Da soll jetzt aber tatsächlich was passieren. Also sie haben das erkannt, das Problem, und wollen dahingehend was machen. Die Frage ist, am Ende, wir wissen natürlich nicht, was kommt. Was werden sie machen? Was sind deine Vermutungen?
Ja, es ist relativ schwierig zu sagen, weil ich sag mal, der Rose-Skin ist schon inzwischen echt länger ein Problem. Eigentlich schon kamen die Beschwerden schon, seitdem der Skin überhaupt im Spiel ist.
Ja.
Eigentlich viele haben gar nicht mehr damit gerechnet, dass überhaupt noch irgendwas mit dem Skin passieren soll. Jetzt wurde es von Raven angekündigt. Und ich bin halt gespannt, was sie machen.
Meinst du, sie...
Das ist die Frage.
Meinst du, sie nehmen den raus, den Skin, oder machen nur eine neue Version? Oder wie glaubst du?
Ich denke nicht, dass sie den Skin rausnehmen würden, weil das wäre unfair gegenüber allen Spielern, die den Skin in Anführungszeichen gekauft haben, beziehungsweise halt durch den Battle Pass bekommen haben. Dementsprechend denke ich nicht, dass sie den komplett rausnehmen werden. Aber was sie gerne machen können, ist das Äußere von dem Skin ein bisschen anzupassen, dass die Sichtbarkeit da deutlich gewährleistet ist. Ich erinnere mich auf ein Meme von Reddit, da hat irgendwer dem Rose-Skin so eine gelbe Warnweste angezogen.
Sehr witzig.
Ich glaube nicht, dass es so extrem offensichtlich wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwas Dezenteres ist. Es gibt ja von dem Skin drei verschiedene Stufen, die man sich durch Operator-Missionen freispielen konnte. Und die dritte Version von dem Skin hat an den Nähten von diesem Taucheranzug so rote Striche. Und wenn das auch alle Formen von diesem Raw-Skin bekommen würden, plus ein bisschen knalligeres Rot, und wenn man eventuell was an dieser Splitterschutzmaske, die ja den Skin auch so dunkel macht, ändert, denke ich, da kann gut was beigetragen werden. Dann bin ich aber auch gespannt, denn der Rose-Skin ist tatsächlich nicht der einzige, der einem so einen Vorteil gibt. Es wird nur gefühlt relativ selten darüber geredet. Aber es gibt noch ein, zwei andere Skins, die auch komplett schwarz sind, die man halt in Packs kaufen konnte. Da bin ich mal gespannt, ob die da auch irgendwie angepasst werden oder ob das dann einfach die nächsten Skins sind, die auf einmal jeder spielt.
Ich hoffe es tatsächlich nicht, dass dann die nächsten schwarzen, und ich hoffe einfach, dass wieder ein bisschen Vielfalt reinkommt. Ich bin ein großer Fan davon, von den vielen verschiedenen Operatoren. Ich hoffe einfach, dass entweder werden irgendwie alle angepasst, sodass man, die zwar noch spielen kann auf jeden Fall und dass man vielleicht auch noch in dunklen Ecken einen Vorteil hat gegenüber jemandem, der jetzt eine grüne Weste oder ähnliches anhat, das ist klar. Das macht ja allein die Farbe an sich schon aus. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Genauso hat ein Grüner ja einen Vorteil, wenn er im Gras liegt oder so. Aber alles in allem hoffe ich einfach, dass wieder ein bisschen mehr Vielfalt reinkommt Indie-Operator, die in Warzone unterwegs sind. Das würde ich mir persönlich wünschen. Ob er dann am Ende der Skin eine Warnweste bekommt, ob er nur ein rotes Stirnband bekommt oder ob die Nähte nur rot gemacht werden, ist eigentlich erstmal aus meiner Sicht egal. Hauptsache, da wird ein bisschen was dran gemacht. Und dann gucken wir einfach mal, wo die Reise hingeht mit dem Skin. Und wie du korrekterweise gesagt hast, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Der ist ja aus dem Battle Pass. Dass der dann komplett rausgenommen wird, das ist natürlich unrealistisch, weil die Leute dafür ja Geld bezahlt haben. Deswegen würde ich sagen, beobachten wir das Ganze und sprechen dann am Donnerstagabend nochmal drüber in unserer nächsten Episode direkt zur Season 3. An dieser Stelle schon mal ein kleiner Teaser. Darüber hinaus, neben dem Rose Skin, wurden auch Anpassungen für, ich weine schon ein bisschen, die M16 und die FFIR angekündigt. Da wird vor allen Dingen davon gesprochen, dass die M16 ähnlich wie die AUG vom Recoil her Anpassungen bekommen soll. Alles nur Mutmaßungen. Am Ende werden wir natürlich auf das Update warten müssen. Und bei der FFIR nochmal ein zweiter Nerf kommt hinsichtlich ADS, wenn ich das richtig verstanden habe. Und auch nochmal, dass es tatsächlich, wie du es dir auch gewünscht hast, Johannes, in diese Kategorie Sturmgewehre endlich so reinpassen, dass man sie eher weniger hinsichtlich SMGs einsetzen kann. Meinst du da, dass das wirklich so kommen wird, wie es vermutet wird, oder hast du da andere Vorstellungen? Oder vielleicht wird es am Ende ja auch gar nichts. Was sagst du?
Also die FFIR erstmal, die hat ja jetzt schon den ein oder anderen Nerf hinter sich. Also die wurde schon ein bisschen schwieriger zu spielen gemacht, sage ich mal. Also lässt sich immer noch, finde ich, gut kontrollieren. Da bin ich mal gespannt, aber ich kritisiere da, dass die Nerfs eigentlich immer nur auf das Waffenhandling gehen und nicht auch auf die Schadenswerte. Weil wenn wir jetzt auf die Seikov gehen, da wurde direkt gesagt, okay, in der Variante, wie sie alle spielen, 25% weniger Schaden. Warum wird sowas bei der FFIR nicht gemacht, frage ich mich. Weil meistens kriegt man das Handling, wenn man sich mit einer Waffe lange genug einspielt, auch irgendwie wieder hin.
Ja.
So, da frage ich mich dann wieder, wie groß die Auswirkungen dann von dem Nerf sind. Bei der M16 habe ich gar nicht so eine große Meinung, weil ich weiß, ich will dich nicht beleidigen, das ist deine Lieblingswaffe. Aber ich bin ganz ehrlich, mir macht die gar keinen Spaß. Ich finde, die fühlt sich nicht schön an. Dementsprechend finde ich es gut, wenn man selber nicht mehr in Anführungszeichen gezwungen ist, sie zu spielen und auch nicht mehr gegen sie spielen muss. Aber wie stehst du dazu? Wirst du überhaupt noch spielen, wenn deine absolute Lieblingswaffe unspielbar wird?
Definitiv, weil an sich ist das ja das Spiel das Entscheidende. Das ist glaube ich, klar. Ich frage mich einfach nur, M16, ich will das jetzt gar nicht zu sehr verteidigen, aber die ist ja im Vergleich zu AUG in der ersten Version, in der die AUG im Spiel war, ist das ja dagegen ja eigentlich wirklich Platzpatronen. Also weil die AUG wirklich viel, viel mehr Schaden macht, vor allen Dingen auch auf Range. Da kann die M16 so in der Art und Weise, konnte sie nicht mithalten und kann sie auch nach wie vor nicht mithalten. Ich kann aber durchaus verstehen, dass sie aktuell zu einfach zu handeln ist, weil das muss man ganz klar sagen, die Burst-Waffe M16 ist einfach sehr, sehr einfach, egal für welchen Spieler zu handeln, und da kann ich da durchaus verstehen, dass man da hinsichtlich Recoil was macht. Ich hoffe nur, dass sie jetzt nach der AUG wenigstens eine Waffe drin lassen, hinsichtlich Burst, die competitive ist, also die mit einer AMAX beispielsweise mithalten könnte, oder die auch mit anderen Waffen, die vielleicht noch kommen, dann mithalten kann. Weil es bringt ja am Ende nichts, ist zumindest meine Meinung, dass die Waffen, die gut sind, dauerhaft schlechter machen, damit irgendwann wieder eine neue kommt, die das ablöst. Weil am Ende ist es so, dass was dann übrig bleiben wird, wenn sie die M16 jetzt so wie die AUG einschränken, dann kommt die AUG vielleicht sogar wieder und die AMAX ist halt noch da. Und sonst hast du eigentlich, sag ich mal, im Competitive, wenn du wirklich nur auf Max Damage und so weiter gehen willst und Time to Kill, dann hast du wirklich, sag ich mal, nur diese beiden Optionen. Und das finde ich irgendwie ein bisschen schade, weil früher hatten wir neben der Kilo auch immer noch eine M4, die du spielen konntest. Man hatte eine Grau, die man spielen konnte und so weiter. Also da gab es immer so, und die Amax natürlich auch, da gab es immer viel, viel mehr Optionen. Jetzt bist du mehr oder weniger auf 3 bis 5 Waffen insgesamt, auch bei den SMGs, eigentlich eingeschränkt, um irgendwie competitive mithalten zu können. Da wünsche ich mir einfach, dass sie da langfristig wieder mehr Variabilität reinbekommen. Und das wäre eigentlich so mein Wunsch. Und da hoffe ich auch so ein bisschen drauf, dass das am Donnerstag dann am Ende passieren wird. Und wo wir gerade am Donnerstag sind, hatte ich ja gerade schon angeteasert, da werden wir was machen, Johannes, ne? Da werden wir direkt abends nochmal reingehen und eine kleine Episode aufnehmen.
Genau, dann hört er erstmal von uns unseren wirklich ersten Eindruck zur neuen Season. Alles, was uns direkt auffällt, wahrscheinlich schon mal eine Ersteinschätzung zum Battle Pass, zu eventuellen Map-Änderungen und allem anderen, was kommt. Und wir sind gespannt, was kommt. Ihr wahrscheinlich auch. Lassen wir uns überraschen, was kommt. Ich bin auf jeden Fall schon ziemlich aufgeregt, was uns erwartet.
Da schließe ich mich an. Und damit sind wir mit der Episode auch durch. Wir haben euch ein paar weiterführende Links in die Shownotes gepackt, zu den Informationen, die jetzt rund um die Pistole vor allen Dingen rausgekommen sind, aber auch zu den einzelnen Anpassungen, die für Season 3 angekündigt wurden hinsichtlich FFHR M16 und Roskin. Da könnt ihr gerne nochmal nachlesen, wenn ihr das wollt, einfach in die Shownotes gucken und da die Links aufrufen. Ansonsten würden wir uns natürlich auch über Feedback freuen zu dieser Episode. Einfach unsere E-Mail-Adresse oder unseren Twitter-Account nutzen und uns da schreiben. Und ansonsten sage ich von meiner Seite vielen Dank, Johannes, für den Austausch zu den unterschiedlichen Themen, die wir heute tatsächlich dann doch wieder hatten. Und ich freue mich auch, wie du, auf Season 3 am Donnerstag mit dir dann direkt darüber zu sprechen, was wir Neues haben. In diesem Sinne, von meiner Seite aus war es das. Macht's gut.
Von meiner Seite, ciao.